Überall, wo Christen zusammenkommen, entsteht früher oder später die Frage, womit wird hier eigentlich gebaut, mit dem, was wir von Natur aus mitbringen, oder mit dem, was Gott selbst in uns wirkt. Hinter scheinbar frommen Meinungen, Prägungen und Vorlieben steht oft eine unsichtbare Baustelle, an der entweder das Haus Gottes gestärkt oder Stück für Stück geschwächt wird. 1. Korinther 3 zeichnet einen scharfen Gegensatz, auf der einen Seite steht Christus als einziges Fundament, auf der anderen Seite stehen zahllose zusätzliche Fundamente und Baustoffe, die im Feuer des Herrn keinen Bestand haben. Auf dem einzigartigen Fundament Christus bauen. Paulus erinnert die Korinther daran, dass das Fundament der Gemeinde nicht erst gelegt werden müsste, sondern bereits da ist, Jesus Christus selbst. Es heißt, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Doch gerade in Korinth zeigte sich, wie leicht man faktisch ein anderes Fundament einschiebt, ohne es so zu nennen. Ich bin des Paulus, ich bin des Apollos, mit solchen Parolen wurden geistliche Leiter, bestimmte Stile des Dienstes und sogar geistliche Erfahrungen zu Markenzeichen einer Zugehörigkeit. Was unauffällig beginnt, eine Vorliebe, eine Prägung, eine Tradition, kann zur eigentlichen Identität werden. Dann läuft alles durch den Filter, passt das zu unserer Linie? Passt das zu unserer Frömmigkeit? Das Haus Gottes ruht dann nicht mehr ruhig auf Christus allein, sondern wird von vielen unausgesprochenen Fundamenten her bestimmt. Hier scheint Paulus zu sagen, Gläubige in Korinth, ihr solltet nicht sagen, dass ihr zu irgendjemandem oder zu irgendetwas gehört. Christus, das einzigartige Fundament, ist bereits gelegt worden. Dieser Christus ist der eine, der sowohl ihnen als auch uns gehört, und er ist auch der eine, in dessen Gemeinschaft wir von Gott berufen worden sind. Dieser Christus ist das einzigartige Fundament. Auf Christus zu bauen bedeutet daher mehr als das Bekenntnis, dass er das Fundament ist, es meint, seine Person bewusst zur Mitte aller Beziehungen und Dienste werden zu lassen. Wo er die Mitte ist, werden Menschen nicht an Meinungen, Korrekturen oder Programme gebunden, sondern an ihn selbst. Ein einfacher, mit Christus erfüllter Geist, der in schlichten Bibelworten, im Gebet und in der brüderlichen Gemeinschaft überfließt, kann mehr nähren als die brillanteste Auseinandersetzung. Wenn in einem Gespräch nicht der Wunsch dominiert, Recht zu behalten, sondern der Wunsch, Christus zu gewinnen und auszudrücken, dann wird sichtbar, worauf wirklich gebaut wird. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Dieses Wie führt in eine stille, aber entschiedene Umkehr, weg von dem, was uns profiliert, hin zu dem, was Christus Raum gibt. Wer so baut, erlebt, dass die Gemeinde nicht um besondere Akzente herum gruppiert ist, sondern konkret um den lebendigen Herrn versammelt, der trägt, korrigiert und heilt. In dieser Ausrichtung liegt eine große Freiheit, die eigene Geschichte, Begabung und Tradition dürfen da sein, aber sie sind nicht mehr der Boden, auf dem man steht, der Boden ist eine Person, die treu bleibt, wenn alles andere sich verschiebt. Wenn Christus das Fundament ist, verbindet er Menschen, die sich an der Oberfläche kaum verstehen müssten. In Korinth prallten kulturelle Unterschiede, geistliche Reifegrade und Vorlieben aufeinander, und doch berief Gott alle in die Gemeinschaft seines Sohnes. Daraus erwächst eine neue Sicht auf Brüder und Schwestern, nicht zuerst die Frage, zu welcher Richtung sie gehören oder welche Betonung sie haben, sondern die staunende Wahrnehmung, dieser Mensch steht auf demselben Fundament wie ich, Christus gehört ihm und mir. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. Im Licht dieser Worte verliert das Bedürfnis, sich mit einer besonderen Weisheit oder Linie zu schmücken, an Kraft. Die eigentliche Würde liegt darin, einfach und klar auf Christus zu stehen und andere sanft auf denselben Boden zu führen. So wächst eine Atmosphäre, in der nicht Zugehörigkeit zu Gruppen, sondern die Zugehörigkeit zu Christus das Eigentliche ist. Wer sich darin einübt, entdeckt mit der Zeit, wie befreiend es ist, wenn der eigene Name und der Name anderer verblassen und der Name Jesu Gewicht gewinnt. Es entsteht eine stille Freude daran, dass Gottes Haus nicht auf menschlichen Schwerpunkten ruht, sondern auf einem Fundament, das niemand erschüttern kann. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Auf Christus als Fundament zu bauen, heißt im Alltag, in Gesprächen, Diensten und Entscheidungen immer wieder innerlich auf ihn zurückzugehen, was ehrt ihn? Was bringt Menschen näher zu ihm statt zu uns? Wo solche Fragen mit der Zeit selbstverständlich werden, entsteht ein Gemeindeleben, das nicht von wechselnden Strömungen getragen wird, sondern von der beständigen Gegenwart des Herrn. Diese Ausrichtung nimmt Druck heraus, alles richtig machen zu müssen, und schenkt Mut, einfach Christus zu reichen, in einem stillen Gebet, in einem kleinen Wort aus der Schrift, in einem Zuhören, das von seiner Liebe geprägt ist. So wird Schritt für Schritt spürbar, dass unter allem, was geschieht, ein Fundament liegt, das trägt, wenn unsere eigenen Konstruktionen brüchig werden. Mit umgewandelten Materialien bauen, Gold, Silber und kostbare Steine. Wenn Paulus von Gold, Silber und kostbaren Steinen spricht, stellt er sie bewusst dem vergänglichen Holz, Heu und Stroh gegenüber. Er greift zu Bildern, um zwei völlig unterschiedliche Weisen des Dienens vor Augen zu malen. Holz, Heu und Stroh sind leicht verfügbar, schnell zu verbauen und beeindruckend durch Volumen, aber sie sind brennbar, dem Wetter ausgeliefert und wenig beständig. Vieles, was aus unserer natürlichen Persönlichkeit stammt, geprägt von Kultur, Begabung, Temperament und menschlicher Tüchtigkeit, hat genau diesen Charakter, es wächst rasch, macht Eindruck, ist aber im Licht Gottes nicht dauerhaft. Gold, Silber und kostbare Steine dagegen entstehen nicht schnell und nicht ohne Druck. Sie verweisen auf ein inneres Werk Gottes, auf Prozesse, in denen unser natürliches Wesen nicht veredelt, sondern Stück für Stück ersetzt wird. Wenn aber jemand auf das Fundament Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh aufbaut, heißt es, wird das Werk eines jeden offenbar werden. Gold, Silber und kostbare Steine stehen für verschiedene Erfahrungen von Christus in den Tugenden und Attributen des Dreieinen Gottes. Mit diesen bauen die Apostel und alle geistlichen Gläubigen die Gemeinde auf dem einzigartigen Fundament Christi. Gold kann die göttliche Natur des Vaters mit all ihren Attributen bezeichnen, Silber kann den erlösenden Christus mit allen Tugenden und Attributen seiner Person und seines Werkes bezeichnen, und kostbare Steine können das umwandelnde Werk des Geistes mit all seinen Attributen bezeichnen. Gold steht in der Schrift häufig für die göttliche Natur, für das, was unvergänglich, rein und von Gott her ist. Wenn aus unserer Liebenswürdigkeit, Geduld oder Demut etwas Goldenes wird, heißt das nicht, dass wir unsere natürlichen Tugenden optimieren, sondern dass der Vater selbst mit seinen Attributen in uns Ausdruck gewinnt. Silber ist mit Erlösung verbunden, das Werk des Sohnes am Kreuz schließt nicht nur unsere offensichtlichen Sünden ein, sondern auch unser frommes Fleisch, jene Art zu dienen, die sich auf sich selbst stützt, gerade wenn sie geistlich wirkt. Am Kreuz wurde auch diese Selbstbezogenheit verurteilt, damit Christus selbst in uns leben kann. So wird aus einer unruhigen Anstrengung, etwas für Gott zu leisten, mehr und mehr ein Leben, in dem er durch uns wirkt. Kostbare Steine schließlich sind nicht einfach Rohmaterial, sie entstehen durch Hitze, Druck und Zeit. Sie veranschaulichen das umwandelnde Werk des Heiligen Geistes, der wie ein innerer geistlicher Stoffwechsel wirkt. Er führt das Alte zurück, absorbiert das, was nicht in Gott gegründet ist, und bringt etwas Neues, Festes, Durchleuchtetes hervor. In diesem Sinn beschreibt Paulus an anderer Stelle, dass wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und dabei in dasselbe Bild verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Für das Bauwerk Gottes genügt es also nicht, dass jemand begabt, fleißig oder charakterstark ist. Diese natürlichen Ressourcen können durchaus in den Dienst gestellt werden, aber sie sind nicht das Material, auf das Gott am Ende baut. Er sucht Menschen, in denen sein eigener Reichtum Raum gefunden hat, den Vater als Quelle, den Sohn als Erlöser und Mittelpunkt, den Geist als inneren Umgestalter. Je mehr diese dreifache Erfahrung in unser alltägliches Leben hineinwächst, desto mehr trägt das, was wir einbringen, den Charakter von Gold, Silber und kostbaren Steinen. Das kann sehr unscheinbar aussehen, ein Wort der Versöhnung, das tatsächlich aus Vergebung lebt und nicht aus bloßer Höflichkeit, ein Dienst im Verborgenen, der nicht von Anerkennung lebt, sondern von der Freude, dass Christus anderen dienen darf, eine Geduld mit Schwachen, die nicht aus Pflicht, sondern aus Gottes Langmut gespeist ist. Solche Beiträge sind nicht spektakulär, aber sie sind schwer, dicht, beständig. Sie tragen den Geschmack der Ewigkeit. Die Spannung bleibt, unsere natürliche Tüchtigkeit verschwindet nicht von heute auf morgen, und Gott nimmt sie uns nicht sofort weg. Doch sie steht neben einem wachsenden inneren Reichtum, der aus der fortlaufenden Umwandlung kommt. Mit den Jahren wird spürbar, dass das Gewicht im Inneren sich verlagert, weniger Selbstdarstellung, weniger Drang, durch Leistung zu überzeugen, mehr stille Freude an dem, was Christus ist und tut. Und wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. In dieser Bewegung liegt Trost und Ermutigung, niemand ist so natürlich oder zu geprägt, als dass Gott ihn nicht verwandeln könnte, und niemand ist so weit, dass er dieses Werk nicht mehr nötig hätte. Jeder kleine Schritt, in dem der dreieine Gott ein Stück mehr Raum gewinnt als unsere eigene Tüchtigkeit, wird in Gottes Bauwerk zu einem Baustein, der nicht mehr vergeht. Wenn aber jemand auf das Fundament Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh aufbaut, wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es offenkundig machen, weil es durch Feuer offenbart wird, und das Feuer selbst wird eines jeden Werk prüfen, welcher Art es ist. Wir alle aber, indem wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Um mit ungewandelten Materialien zu bauen, braucht es keine spektakulären Erlebnisse, sondern eine stille Bereitschaft, Gott in den Alltag hineinzulassen. Wenn in Konflikten nicht zuerst der eigene Standpunkt zählt, sondern die Frage aufkommt, wie Christus hier seinen Charakter zeigen möchte, beginnt Gold aufzuleuchten. Wo Schuld nicht durch Stolz verteidigt, sondern unter das Erlösungswerk des Sohnes gebracht wird, wirkt Silber. Und wo wir in wiederkehrenden Situationen merken, wie der Geist uns langsam anders reagieren lässt als früher, dort werden kostbare Steine sichtbar. Solche Erfahrungen sind unscheinbar, aber sie machen das Gemeindeleben tragfähig. Sie schenken Hoffnung, unser Dienst für Gott ist nicht an die Grenzen unseres Charakters gebunden, sondern steht unter der Verheißung, dass er uns in sein eigenes Wesen hinein umwandelt. Im Licht des kommenden Feuers leben und dienen. Paulus weitet den Blick der Korinther auf den kommenden Tag, an dem die verborgene Qualität des Bauwerks offenbar werden wird. Er schreibt, wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es offenkundig machen, weil es durch Feuer offenbart wird, und das Feuer selbst wird eines jeden Werk prüfen, welcher Art es ist. Es geht dabei nicht um die Frage, ob jemand gerettet wird, das Fundament, Christus, bleibt bestehen, sondern um die Art des Werkes, das auf dieses Fundament gesetzt wurde. Holz, Heu und Stroh können Augen füllen und Herzen beeindrucken, aber im Feuer bleiben sie nicht. Was aus natürlicher Energie, aus Stolz, frommer Routine oder dem Wunsch nach Anerkennung entstanden ist, trägt in sich etwas Brennbares. In der Gegenwart Gottes kann es keinen Bestand haben. Gold, Silber und kostbare Steine dagegen sind feuertauglich. Sie erhalten im Feuer nicht nur ihre Substanz, sondern erscheinen gereinigt und glänzender. So wird der Tag des Herrn zugleich ein Tag der Offenbarung und der Reinigung sein. In 3 Stunden und 13 Minuten sagt Paulus, das Werk eines jeden wird offenbar werden, denn der Tag wird es bekannt machen, weil er in Feuer geoffenbart wird, und das Feuer selbst wird das Werk eines jeden erproben, von welcher Art es ist. Der Tag hier bezieht sich auf den Tag der zweiten Wiederkunft Christi, wenn er alle seine Gläubigen richten wird. Diese Perspektive führt nicht in Angst, sondern in Nüchternheit. Das Neue Testament zeichnet diesen Tag als Realität für alle Gläubigen, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder die Dinge empfange, die er durch den Leib getan hat, gemäß dem, was er praktiziert hat, es sei gut oder schlecht. Im Licht dieser Worte verlieren manche Maßstäbe an Glanz. Was vor Menschen erfolgreich war, große Zahlen, sichtbare Projekte, starke Profile, kann sich als leicht erweisen, wenn es nicht von Christus her geprägt ist. Umgekehrt bekommen unscheinbare Dienste, die im Verborgenen, schwach und ohne Beifall gelebt wurden, einen großen Wert, weil in ihnen Christus selbst am Werk war. Wer mit dem kommenden Feuer rechnet, fragt weniger danach, was wirkt, und mehr danach, was bleibt. Die Sorge verschiebt sich, weg von der Angst um das eigene Ansehen, hin zur Sehnsucht, dem Herrn in seinen Augen Freude zu bereiten. Diese Sicht verändert den Charakter des Dienens. Wo der kommende Tag lebendig vor Augen steht, wird der Maßstab innerlicher, was treibt mich? Aus welcher Quelle lebe ich? Welche Ziele verfolge ich, auch dort, wo niemand es sieht? Paulus sagt an anderer Stelle, so richtet nun nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der die verborgenen Dinge der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird, und dann wird einem jeden das Lob von Gott zuteil werden. Hier schwingt Trost mit, nicht nur Versagen, auch Treue, aber übersehene Schritte werden offenbart. Die Motive werden ans Licht kommen, auch dort, wo wir uns selbst gemischt erleben. Das kommende Feuer ist kein zerstörerischer Zorn gegen die, die auf Christus bauen, sondern ein reinigendes und unterscheidendes Feuer, das Weg verbrennt, was nicht zu ihm passt, und festhält, was aus ihm ist. In dieser Erwartung wird das Bauen nüchtern, aber zugleich hoffnungsvoll. Wer im Licht des kommenden Feuers lebt, muss die Gegenwart nicht dramatisieren. Es genügt, heute so zu dienen, dass das Werk nicht nur vor Menschen, sondern auch vor dem Herrn bestehen kann. Diese Haltung führt zu einfachen, aber tiefen Gebeten, dass er Ursprung, Inhalt und Ziel dessen ist, was wir tun. Sie löst den Druck, sich und anderen etwas beweisen zu müssen, und stärkt den Wunsch, am Ende vielleicht wenig, aber Echtes vor ihm zu haben. Siehe, ich komme schnell, und mein Lohn ist mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. In dieser Verheißung liegt Ermutigung, kein von Christus erfüllter Dienst, keine aus seiner Kraft geliebte Treue, kein verborgenes Opfer wird verloren sein. Der kommende Tag relativiert manches, was heute schwer erscheint, und gibt zugleich Wert und Würde dem, was heute klein aussieht. Wer so schaut, kann still und beständig weiterbauen, im Vertrauen, dass Gott selbst einmal das letzte Wort über sein Bauwerk sprechen wird. Wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es offenkundig machen, weil es durch Feuer offenbart wird, und das Feuer selbst wird eines jeden Werk prüfen, welcher Art es ist. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder die Dinge empfange, die er durch den Leib getan hat, gemäß dem, was er praktiziert hat, es sei gut oder schlecht. Im Licht des kommenden Feuers zu leben heißt, den eigenen Dienst immer wieder aus der Perspektive des Herrn zu betrachten. Nicht die Frage, wie sichtbar oder anerkannt etwas ist, steht im Vordergrund, sondern ob Christus darin Raum gefunden hat. Diese Sicht bewahrt vor Bitterkeit, wenn Mühe unbeachtet bleibt, und vor Hochmut, wenn vieles gelingt. Sie schenkt Gelassenheit gegenüber menschlichen Urteilen, weil der entscheidende Maßstab noch aussteht. So wird das heute entlastet, es genügt, treu zu sein in den Aufgaben, die vor uns liegen, und sie nicht mit Holz, Heu und Stroh, sondern mit so viel Gold, Silber und kostbaren Steinen zu erfüllen, wie der Herr uns schenkt. Der Gedanke an den kommenden Tag wird dann nicht zur Drohung, sondern zu einer leisen, tragenden Hoffnung, dass Gott selbst einst sichtbar machen wird, worauf es wirklich ankam. Herr Jesus Christus, danke, dass du das einzige sichere Fundament für unser Leben und für deine Gemeinde bist. Du siehst, wie leicht wir uns an Menschen, Formen und Meinungen hängen und damit etwas anderes ins Zentrum rücken als dich selbst. Wir bringen dir alles Natürliche, worauf wir uns verlassen, und bitten dich, dass dein Kreuz unsere alten Sicherheiten beendet und du selbst in uns Raum gewinnst. Vater, lass deine göttliche Natur wie reines Gold in unser Inneres eingeprägt werden, damit unsere Liebe, unsere Worte und unser Dienst von dir herkommen. Herr Jesus, lass die Kraft deiner Erlösung unser Denken und Fühlen durchdringen und alles entfernen, was vom Tod geprägt ist. Heiliger Geist, wirke deine stille, aber tiefgreifende Umwandlung in uns, bis du aus brüchigem Material kostbare Steine für dein Haus gemacht hast. Stärke unseren Glauben, dass nichts, was wirklich aus dir ist, im Feuer verloren geht, und tröste uns, dass du unsere Mühe im Herrn nicht vergisst. Richte unseren Blick auf den kommenden Tag deiner Offenbarung, damit wir heute in deiner Gegenwart dienen und aus deiner Fülle weitergeben. Fülle deine Gemeinde mit deiner Herrlichkeit und baue aus uns zusammen ein Haus, in dem du dich wohlfühlst und durch das du dich der Welt zeigen kannst. Amen.